Es ist Zeit für Geschichte, zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt Sie Harald Asel. Wir sind ja derzeit noch mit Hochwasserlagen im Süden Deutschlands befasst. Doch die Unwetterkatastrophe, die in diesem Frühjahr Rio Grande do Sul heimgesucht hat, den südlichsten Bundesstaat Brasiliens rund um die Hauptstadt Porto Alegre und noch immer heimsucht, diese Unwetterkatastrophe hat die Aufmerksamkeit auch auf eine Gegend gelenkt, in die vor genau 200 Jahren deutsche Einwanderer kamen. Eigentlich sollte dieses Ereignis groß gefeiert werden, beiderseits des Atlantiks. In Simmern im Hunsrück und in der pfälzischen Stadt Kaiserslautern sind Mitte Mai zwei Ausstellungen eröffnet worden, weil aus beiden Regionen der Kern der Migranten kam. Wir erinnern uns, der Filmemacher Edgar Reitz hat die Geschichte mit seinem 4-Stunden-Film 2013 vergegenwärtigt. Doch in der neuen Welt sieht es derzeit bitter aus. Nicht nur viele Wohnhäuser sind zerstört, auch das Geschichtsmuseum der 200.000 Einwohnerstadt São Leopoldo ist durch Wassereinbruch weitestgehend unbrauchbar. Insofern sind die folgenden Impressionen, die ich vor einigen Jahren bei einer Reise in den Süden Brasiliens sammelte, selbst bereits ein historisches Dokument.
Mir daheim, bis jetzt ist mein Papa, meine Mama gestorben. Aber wir haben Deutsch gesprochen, immer daheim, über Mittag, wenn wir am Essen waren und daheim. So, bloß meine Kinder können schon nicht Deutsch sprechen.
Sagt Vitor Häberle, ein Nachfahre deutscher Einwanderer, die ab 1824 hauptsächlich aus dem südwestdeutschen Raum nach Brasilien kamen. In mehreren Besiedlungswellen kamen die Zugereisten von Porto Alegre den Fluss herauf. Schuld an der Einwanderung ist, wie so oft in der europäischen Geschichte des frühen 19. Jahrhunderts, Napoleon Bonaparte.
Napoleon, du Schustergeselle, du sitzest nicht fest auf deinem Thron. In Deutschland regierest du so strenge, in Russland bekommst du deinen Lohn.
Singen heute noch manche älteren Leute in Rio Grande do Sul. Napoleon verjagte auch die königliche Familie Portugals, die in ihre überseeischen Besitzungen nach Brasilien floh. Als sie zurück konnten, blieb allerdings der Kronprinz im Land und wurde Kaiser von Brasilien. Seine österreichische Frau Leopoldine träumte von einem Reich in den Tropen, das nicht die Fehler Europas habe. Brasilien erklärte sich unabhängig. Leopoldine ließ in Europa Siedler anwerben. Damit stand sie in einer längeren Tradition, wie der brasilianische Historiker mit deutschen Vorfahren Renato Seibt erläutert.
Die Portugiesen haben es schon anerkannt, dass das Land, so wie sie es dann angefangen haben, nicht bleiben könnte. Große Landfläche mit Monokultur, mit Sklavenarbeit. Und da haben sie ein Projekt gemacht, schon im 18. Jahrhundert. Sie wollten es mit europäischen Freiarbeitern hier noch besiedeln, Kleinbauern und auch Handwerker, hauptsächlich Deutsche.
Gründe für die Auswanderung aus Deutschland gab es genug. Der starke Anstieg der Bevölkerung durch verbesserte Lebensbedingungen in den 1820er Jahren, die Realerbteilung bei den Bauern, das heißt nicht nur der Älteste, sondern jeder Sohn erbte Land, und schließlich eine Überbesetzung der Handwerksberufe. In manchen Dörfern beantragte ein Drittel der Bevölkerung die Ausreise. Und so wurden allmählich die Bedingungen verschärft. Der Kolonist musste zu Hause schuldenfrei sein und seinen Militärdienst abgeleistet haben. Vor der Überfahrt wurde er aus der Staatsbürgerschaft seiner Heimat entlassen, die brasilianische bekam er aber erst nach der Ankunft. So waren die Staaten rechtlich für die Überfahrt nicht belangbar. Und viele Versprechungen wurden auch nicht eingehalten. Das Land war nicht gerodet, die Geografie machte den Neuankömmlingen zu schaffen, ebenso wie die vertriebenen Ureinwohner. Noch heute weisen Ortsnamen darauf hin. Morro Bugre, Buggerberg, erinnert an jene Indianer, die sich die Verdrängung in entlegene Gebiete nicht gefallen lassen wollten. Andere Ortsnamen zeigen den harten Alltag. Am Ende eines langen, tiefen Tales stoßen wir auf eine Streusiedlung mit dem Namen Jammertal. Kein Wunder, wenn man weiß, wie bei der zweiten Einwanderungswelle ab 1847 vorgegangen wurde.
Die Regierung hat sich dann festgenommen, die können wir nicht da ansetzen, dicht an São Leopoldo, weil das kann man bald nicht ertragen, so viel Deutsche dicht an der Hauptstadt. Und da kam gerade ein Schiff voll und einmal merkten sie, dass da was verkehrt war. Ne? Nein, hat dann der Führer gesagt, wir gehen jetzt mal bis da oben, da ist eine neue Kolonie Und es ist jetzt, sie haben hier noch keinen Platz. Dann sehen Sie sich mal an, wie das aussieht. Ne? Da sind sie rauf, bis, das ist weit rauf, flussaufwärts. Mit einmal war dann die Haltestelle das. Dann raus, 10 Kilometer weit im Innern war die Kolonie dann angelegt. Da sind die auch alle hin. Frauen, Kinder und alles. Wie sie zurück an den Strand kamen vom Fluss, ne? Da haben sie nur noch das Rauch gesehen von dem Dampfer, da war der schon weg. Alles abgeladen, jetzt kümmert euch. Ne?
Die Deutschen im Süden Brasiliens, sie haben die Gegend maßgeblich geprägt. Aus anderen Teilen des Landes kommen Touristen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie es vielleicht in Europa ausschaut. Heute ist das Verhältnis der Bevölkerungsgruppen wieder entspannt. Doch das war nicht immer so. Denn in den 30er Jahren wurde unter Getúlio Vargas eine Brasilianisierungspolitik eingeleitet. Vargas, der wegen seiner Sozialpolitik noch heute von den eher ärmeren Schichten Brasiliens verehrt wird, ließ sich als wohlwollender Diktator feiern, hatte zunächst eine eher hitlerfreundliche Politik vertreten und wechselte 1942 auf die Seite der USA. Deutsch und Italienisch wurden verboten. Eine Wunde, die lange nachwirkt, wie der Lehrer Adomir Rost vorsichtig andeutet.
Zum Beispiel mein Großvater, er war Lehrer. Aber auf einmal musste er seine Schule schließen, weil man konnte nicht mehr Deutsch reden. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg gab es große Schwierigkeiten auch schon. Und es war damals sehr lange eine Schande, dass man Deutsch sprach. Das war ja, naja, durch diese zwei Weltkriege, das kann man ja gut verstehen.
Die deutschen Ortsnamen wurden geändert. Aus Café Schneis wurde Picada Café, aus Neuschneis Linha Nova. In der kleinen Stadt Nova Petropolis lebt Donna Inga Schick, die als Volksschülerin den Wechsel der Sprachen erlebte.
Hier in Nova Petropolis, die meisten haben nur Deutsch gesprochen. Wir haben so unter uns gelebt. Und nachher wurde der Krieg, dann da war das Hotel nebenan die Präfektur und vorne dran, da war das Krankenhaus. Dann kamen die Leute mit Schwerkranken von weiter und brachten ihre Kranken. Und die konnten doch kein Portugiesisch. Dann und in ihrem Leid und in ihrer Verzweiflung, dann haben die Deutsch gesprochen. Dann hat die Frau vom Subpräfekt, vom Bürgermeister, runtergerufen. Cala a boca, Lemoa, cena tua pra cadeia. Ne? Halt's Maul, du Deutsche, sonst kommst du noch ins Kittchen, kommst in die Kadeia.
Es fällt auf, dass in Brasilien die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert wenig hinterfragt wird. Man hörte damals die Deutsche Welle, die als offizielles Propagandainstrument mit einem Richtfunkstrahl nach Südamerika warb. Nazis habe es nur wenige gegeben, heißt es, auch wenn Anekdoten erzählt werden von alten Bauern, die bei der brasilianischen Präsidentenwahl den Hitler wählen wollten. Die Folge des nach dem Krieg wieder aufgehobenen Verbots, Deutsch zu sprechen, ist nun, dass die Nachkommen der Einwanderer, die in den 30er Jahren geboren sind, auf den Dörfern wegen fehlender Lehrer kaum oder gar keinen Unterricht bekamen.
Ja, ich muss immer lernen. Das ist important, weil das meine ich auch, weil nicht so tut man alles vergessen. Unsere Passade, unsere Historien.
Eine Reise zu den Nachfahren deutscher Auswanderer im Süden Brasiliens, da war ich vor einigen Jahren noch trockenen Fußes unterwegs. Wie soll angesichts der Regenflutkatastrophe, die 90% des Bundesstaates Rio Grande do Sul unter Wasser gesetzt hat, vor Ort der 200. Jahrestag der deutschen Einwanderung gefeiert werden? Das recherchiert derzeit unsere Korrespondentin vor Brasilien, Anne Herberg. Sie können es dann in unserem Programm im Umfeld des Jahrestages, das ist der 25. Juli, hören. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.